Ja, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, ja? Schön. Ja, ich hatte eigentlich ein ganz anderes Thema vor, heute zu behandeln, als das, was ihr da lesen könnt. Aber ja, durch verschiedene Umstände privat bin ich zu dem Entschluss gekommen, mir ein neues Thema zu überlegen. Und jetzt recht kurzfristig habe ich mir dieses Thema überlegt, wie Gott Menschen in seinem Plan gebrauchen kann. Ja, in der Bibel kommen ja unglaublich viele Personen vor. Und ja, wenn es um die sogenannten Glaubenshelden geht oder um Menschen, die in irgendeiner Art besonders aufgefallen sind, geht es ja allermeistens um Männer. Ja, das ist ja allen bekannt soweit. Und Gott gebraucht sehr viele Männer, um seinen Plan umzusetzen. Ja, heute möchte ich aber gerne über die Frauen sprechen. Ja, ich habe mir im Wesentlichen drei Frauen ausgedacht, über die ich gleich was sagen möchte. Ja, Frauen, die Gott auf irgendeine Art und Weise benutzt hat, um sie für seinen Rettungsplan, in seinen Rettungsplan einzuspannen. Ja, das sind keine besonders bekannten Frauen, die man jetzt vielleicht erwartet, sondern eher Frauen, die so im Hintergrund agiert haben, die sich gar nicht bewusst waren, dass sie eine wichtige Rolle übernommen haben. Ja, ich möchte aber auch zuvor noch ein paar andere Frauen erwähnen. Da war natürlich am Anfang Eva. Eva war die erste Frau. Sie taucht im zweiten Schöpfungsbericht auf, als Frau, die Gott aus einer Rippe des Mannes formte. Und nach dem sogenannten Sündenfall gibt der Mann ihr den Namen Eva, was die Lebensschenkende oder Mutter des Lebens bedeutet. Und während Adam 930 Jahre alt geworden sein soll, wird über den Tod Evas nichts berichtet. Dann war da Sarah. Sarah hieß zu Beginn Sarai. Sie ist Abrahams Frau und ist damit die Erzmutter Israels. Sie zieht mit ihrem 75-jährigen Mann und mit seinem Neffen Lot in das Land, das Gott Abraham verheißen hat, und muss es schon bald wieder wegen einer Hungersnot Richtung Ägypten verlassen. Dort gibt Abraham seine Frau als Schwester aus, damit der Pharao ihn nicht tötet. Tatsächlich nimmt der Pharao Sarah zur Frau und beschenkt den vermeintlichen Bruder mit Reichtümern. Nach einem Eingreifen Gottes wird der Betrug jedoch entdeckt und das Ehepaar kehrt ins verheißene Land zurück. Die kinderlose Sarah veranlasst Abraham, mit ihrer Magd Hagar ein Kind zu zeugen, um durch sie zu einem Sohn zu kommen. Als Hagar schwanger wird, kommt es zum ersten Konflikt zwischen den Frauen. Eines Tages, als Sarah bereits 90 Jahre alt war, besuchen drei Männer unangekündigt das Ehepaar. Durch die Zeltwand hört Sarah, wie Gott durch die drei Männer ihr die Geburt eines Sohnes verheißt. Ja, Sarah lacht zuerst und dachte, ja, ich bin ja schon viel zu alt und schon verbraucht und ja, soll ich jetzt in dem Alter noch das Glück der Liebe erfahren? Ja, und vielleicht mit Bezug darauf nennt sie ihren dann tatsächlich geborenen Sohn Isaak, der Lachende. Sarah stirbt mit 127 Jahren und wird in einer von Abraham gekauften Höhle bei Hebron begraben. Die nächste ist Ruth. Die Nicht-Israelitin Ruth ist die Hauptfigur im gleichnamigen Buch und eine der Stammmütter Jesu. Sie heiratet in eine jüdische Familie ein, die wegen einer Hungersnot nach Moab ausgewandert war. Nach dem Tod ihres Mannes, ihres Schwiegervaters und des Schwagers bleiben nur noch Ruth, ihre moabitische Schwägerin Orpa und die jüdische Schwiegermutter Noomi übrig. Diese will nach Bethlehem zurück. Ruth besteht darauf mitzukommen, während Orpa sich von Noomi zur Umkehr überreden lässt. Ruth hingegen antwortet Noomi mit einem Satz, der heute als Trauspruch sehr beliebt ist, nämlich, wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. In Juda sorgt Ruth für sich und ihre Schwiegermutter, indem sie zur Nachlese der Ehren auf das Feld des reichen Boas geht. Die beiden Frauen schaffen es, sich in die Gesellschaft zu integrieren, und Boas heiratet die Frau. Ihr gemeinsamer Sohn Obed ist der Großvater von König David, und deshalb taucht Ruth auch im Stammbuch Jesu auf. Als nächstes kommt Rahab. Bis ins Jordanland hatte Mose das Volk Israel geführt. Nun musste sein Nachfolger Josua das gelobte Land erobern. Er sendete Kundschafter aus, um die Stimmung im Land Kanaan auszuforschen. Zwei von ihnen kommen nach Jericho und haben offensichtlich nichts Besseres zu tun, als zunächst eine Prostituierte zu besuchen. Rahab, so ihr Name, versteckt die beiden auf dem Dach ihres Hauses und verleugnet sie vor den Soldaten des Königs von Jericho. Als Dank fordert sie, bei der Besetzung Jerichos durch die Israeliten verschont zu bleiben. Die beiden Männer versprachen es ihr, als Zeichen soll sie ein rotes Seil aus dem Fenster hängen lassen. Danach lässt Rahab die beiden durch ihr Fenster fliehen. Und die letzte, die ich gerade noch erwähnen möchte, ist Maria, die Mutter von Jesus. Ja, die Mutter Jesu sticht hervor, weil sie viele Prüfungen des Lebens besteht. Zuerst vertraute sie einem Engel, der ihr eine ganz und gar unglaubliche Schwangerschaft ankündigt. Als ihr Junge sich tatsächlich als Gottes Sohn entpuppte, steht sie ihm bei bis zum Tod und lässt seine bisweilen unfreundlichen Anwürfe, zum Beispiel hat er gesagt, was geht's dich an, Frau, was ich tue, in mütterlicher Geduld und Liebe abprallen. Auch in seiner schwersten Stunde, als er den grausamen Tod am Kreuz erleidet hat, bleibt sie in seiner Nähe. Ja, all diese Frauen hatten eine Rolle im Plan Gottes. Und wenn wir an bekannte Frauen der Bibel denken, dann sind diese Frauen wahrscheinlich dabei. Man könnte auch noch weitere aufzählen, aber um die soll es nicht gehen. Die drei Hauptfiguren dieser Predigt sind die Mutter von Mose, die Schwester von Mose und die Tochter des Pharaos. Und alle diese Frauen kommen in derselben Geschichte im zweiten Buch Mose, im zweiten Kapitel vor. Zur Einleitung ganz kurz gesagt, die Situation war damals, dass die Israeliten unter der Herrschaft des ägyptischen Pharao standen und dass der Pharao dieses grausame Gesetz erlassen hatte, dass alle neugeborenen Söhne der Israeliten getötet werden sollten. So endet das erste Kapitel, und ich möchte jetzt aus dem zweiten Kapitel die Verse 1 bis 10 vorlesen. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kindlein hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden. Und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils, und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind, und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und still es mir, ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Ja, soweit erstmal. Die Israeliten litten wirklich furchtbar unter dem Pharao, diesem ägyptischen Herrscher, der sie brutal versklavte damals. Und obwohl es für sie eine äußerst finstere Zeit war, zog Gott im Hintergrund doch die Fäden. Und er hörte ja nicht eine Sekunde auf, sich um seine Kinder zu kümmern. Jesus hat über die Gotteskinder gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und genau das erlebte Israel in Ägypten. Je mehr Lasten der Pharao ihnen auferlegte, je größer die Bedrückung wurde, desto mehr nahm ihre Zahl zu. In Kapitel 2 sehen wir, wie Gott im Hintergrund ganz aktiv arbeitet. Während das brutale Gesetz des ägyptischen Herrschers verlangte, neugeborene Kinder in den Nil zu werfen, arbeitete Gott im Hintergrund am gewaltigen Rettungsplan. Und dazu benutzte er Menschen, ganz gewöhnliche Menschen. Und unser Text zeigt uns, dass Gott stets einen Plan hat und dass er einfach jeden gebrauchen kann, um diesen Plan umzusetzen. In Kapitel 2 benutzte er im Wesentlichen diese drei Frauen. Die waren ganz unterschiedlich alt, hatten einen ganz verschiedenen sozialen Status und ihnen allen war überhaupt nicht bewusst, dass Gott ihnen bei der Befreiung Israels eine Rolle zugewiesen hatte. Also die erste Frau, die Gott gebrauchte, war die Mutter Mose. Wir haben eben Folgendes gelesen. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Ja, eigentlich lesen wir in diesem Vers überhaupt gar nichts Außergewöhnliches. Mose stammte also von den Leviten, dem Priesterstamm Israels, ab. Und die Priester waren die Mittler zwischen Gott und dem Volk. Später lesen wir, dass der Name seiner Mutter Jochebed war. Der Vater hieß Amram und die Geschwister waren Miriam und Aaron. Die brutale Anordnung der Tötung der neugeborenen Jungen am Ende vom ersten Kapitel, ja, die musste ziemlich zeitgleich mit der Geburt Mose stattgefunden haben. Ja, seine Mutter wusste, dass sie das Kind verstecken musste. 3 Monate lang konnte sie ihn verbergen, aber dann wurde er zu laut, das Schreien wurde zu kräftig und es wurde einfach zu gefährlich, ihn bei sich zu behalten. Ja, also baute sie einen Kasten und beschmierte ihn mit Asphalt und mit Pech, um ihn wasserdicht zu machen, um zu verhindern, dass der Kasten unterging. Ja, sie legte das Kind hinein und setzte den Kasten im Schilf am Ufer des Nils ins Wasser. Bestimmt betete sie, dass Gott das Kind schütze. Ja, wenn wir an die Mutter Mose denken, dann sollten wir überhaupt nicht meinen, dass sie irgendwie ein schwacher Mensch gewesen sei, dass sie ein Nervenbündel war oder eine Mutter, die in ihrer Verzweiflung nicht wusste, was sie Besseres tun sollte. Das Gegenteil war nämlich der Fall. Sie war eine starke Frau, eine mutige Frau, die sich diesem satanischen Befehl des Pharaos ganz bewusst widersetzte. Sie gehorchte eben nicht dem König Ägyptens, sondern sie gehorchte Gott. Damit leistete sie zivilen Ungehorsam. Sie gehorchte Gott mehr als dem Menschen. Der Befehl des Pharaos war eindeutig gegen Gott gerichtet und so war für Jochebed klar, ich folge Gott. Im Hebräerbrief bekommen wir einen Einblick in ihren Charakter. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern 3 Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Ja, das ist eine echt sehr beeindruckende Haltung, finde ich. Moses Eltern widersetzten sich ganz klar dem Gebot des Pharaos, weil sie den Verheißungen Gottes glaubten. Das bedeutet, durch den Glauben war ihnen Gott mehr wert als der Pharao. Durch Glauben gehorchten sie dem Herrn und nicht dem König Ägyptens. Und dann heißt es im Hebräerbrief, sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Der Glaube an Gott macht uns also furchtlos. Warum ist das so? Weil das Objekt unseres Glaubens der lebendige Gott ist, von dem wir auch eben in der ersten Stunde viel gehört haben. Der von sich sagt, ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Er sagt auch, alles, was unter dem ganzen Himmel ist, gehört mir. Ja, aus diesem Bibelabschnitt wird deutlich, dass alle Protagonisten irgendeine Furcht hatten. Auch die Hebammen Schipra und Pua folgten dem Gebot des Pharaos nicht, weil sie Gott fürchteten. Wir lesen, aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Ja, auch die Mutter Mose, Jochebed, hatte Gottesfurcht und widersetzte sich der Anweisung des Königs. Und auch der Pharao fürchtete sich. Er hatte Sorge, dass die Israeliten zu viele werden und dass sie zu stark werden und ihm sein Königreich wegnehmen würden. Also jeder hat in irgendeiner Art eine Furcht vor irgendetwas. Jeder ist von irgendeiner Furcht motiviert. Vielleicht fürchtest du dich vor Corona, vor anderen Krankheiten, vor dem Krieg, vor den Erhöhungen, die jetzt da sind, vor dem Entzug irgendwelcher Rechte, Mobbing, Ausgrenzung. Ganz egal, irgendetwas fürchtet jeder. Die Bibel weiß das und sie lehrt uns, der klügste und beste Weg, durch das Leben zu kommen, ist nicht die Furcht vor Verlust oder vor Menschen, sondern die Furcht Gottes. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Ja, wovor hast du Furcht? Durch den Glauben wussten die Eltern von Mose, dass der Pharao ihnen am Ende des Tages eh nichts anhaben konnte. In ihren Herzen war klar, dass Gott ja das letzte Wort spricht. Deswegen fürchteten sie den König nicht und sie versteckten ihr Kind. Der Glaube von Jochebed stellte sie vor eine schwere Entscheidung. Sie musste ihr Kind hergeben, nicht nur einmal. Denn zuerst legte sie ihn ja in den Kasten, dann wurde er von der Tochter des Pharaos gefunden. Er kam dann für 3-4 Jahre zum Entwöhnen zur Mama zurück, doch dann musste sie ihn ja wieder verabschieden und der kleine Mose verschwand hinter den ja, großen, mächtigen Toren des Palastes. Ihr Glaube ersparte ihr diese notvollen Situationen nicht und gerade darin war Gott dabei, Geschichte zu schreiben. Auch andere Frauen der Bibel ließen ihre Kinder los. Zum Beispiel war da Hanna, die den kleinen Samuel loslassen musste. Oder wenn wir an die Mutter denken vor dem König Salomo, da gab es einen Streit zwischen zwei Frauen um ein Baby. Beide behaupteten, dass sie die Mutter seien. Und Salomo ordnete an, das Kind in zwei Hälften zu teilen. Und die eine Frau rief, ja, bitte. Und die andere Frau sagte, nein, dann lasse ich es lieber gehen und so kann es wenigstens weiterleben. Ja, wir erinnern uns auch nochmal an Maria, an Jesus' Mutter, die am Fuß des Kreuzes stand und zusehen musste, wie ihr inzwischen erwachsener Sohn dort hängen musste und starb. Ja, Jochebed war eine kluge Frau. Sie ließ ihr Kind los, weil sie wusste, dass der Junge Gott mehr gehörte als ihr. Wir sehen also, Gott benutzt ganz normale Mütter, um seinen Plan umzusetzen. Und er benutzt auch Kinder, nämlich in diesem Fall die Schwester Mose. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Ja, die Schwester war wahrscheinlich Miriam und sie war wohl zwischen 6 und 12 Jahren alt, gerade so alt, dass sie sich unterhalten konnte, nämlich mit Pharaos Tochter. Sie war aber noch nicht so alt, dass die Ägypter sich irgendwie wundern mussten, dass sie noch nicht auf dem Feld arbeitete. Ja, Miriam war ein ganz entschlossenes Mädchen und wir wissen jetzt nicht, ob es ihre Idee war oder die ihrer Mutter, diesen Kasten zu bauen. Aber sie stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde, lesen wir. Sie verhielt sich sehr ähnlich wie Mordechai, der nach seiner Adoptivtochter Esther schaute, als diese im Palast mit vielen anderen Jungfrauen vorbereitet wurde, dem König vorgeführt zu werden. Da lesen wir, und Mordechai ging alle Tage vor dem Hof am Frauenhaus auf und ab, um zu erfahren, ob es Esther wohlgehe und was mit ihr geschehe. Ja, genau diesen selben Geist hatte auch die kleine Miriam. Und Als sie die Tochter des Pharaos den Kasten mit dem kleinen Mose fand, da war Miriam sofort zur Stelle. Sie scheute sich nicht, eine Unterhaltung mit dieser mächtigen Frau zu führen. Und sie sagte zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Ja, Miriam war mutig, clever, genauso mutig, wie auch ihre Mutter war. Von ihrer Mutter hatte sie ja auch von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gelernt. Und sie ließ ihren Bruder nicht alleine und sie gab Acht, passte auf, dass er den Nil nicht herabtrieb. Ja, Miriams Verhalten war echt was ganz Besonderes. Nicht nur, dass sie ihren Bruder nicht aus den Augen verlor und mutig mit dem Königshaus sprach. Was sie auch auszeichnete, war, dass sie für die Wahrheit Gottes eintrat in einer Welt, ja, die ganz was anderes von ihr erwartete. Schließlich hatte der Pharao ja das ganze Land in die Verantwortung genommen, die kleinen Jungs umzubringen und in den Nil zu werfen. Ja, aber auch Miriam gehorchte Gott viel mehr als den Menschen und half, das Leben ihres Bruders zu retten. Sie wusste, dass der Befehl des Königs nicht richtig war und sie stand für die Wahrheit Gottes auf. Und so wurde die kleine Miriam ein ganz wesentlicher Teil der Rettung Israels. Ja, Gott kann wirklich jeden gebrauchen, die Mama von Mose und auch die Schwester von Mose. Jetzt kommen wir zur dritten Frau, das ist Pharaos Tochter. Welche Rolle spielt Pharaos Tochter? Wir wissen nicht, wie riskant es für sie war, den kleinen Mose aufzunehmen. Was wird ihr Vater wohl gesagt haben, als er hörte, dass sie einen hebräischen Jungen adoptieren wollte? Auf jeden Fall kamen Muttergefühle in ihr auf. Und wir sehen die allgemeine Gnade in ihrem Leben am Wirken. Sie kümmerte sich um ein weinendes Baby. Sie hatte Erbarmen mit einem hilflosen Kind. Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Und wir kennen ja das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und hier haben wir eine barmherzige Ägypterin. Ja, gut, dass Gott manche Menschen befähigt, auch so zu handeln. Ja, die Bibel berichtet an vielen Stellen von wunderbaren Frauen, die sich von Gott gebrauchen ließen. Ich habe manche erwähnt, Sarah, Rahab, es gibt noch Deborah, Ruth habe ich erwähnt, Esther, Maria Magdalena, Maria und Martha und auch Maria, die Mutter Jesu. Im zweiten Buch Mose wird der große Rettungsplan Gottes mit seinem Volk von bemerkenswerten Frauen eingeleitet. Da sind Schipra und Pua, die Hebammen, Jochebed, Miriam, Pharaos Tochter. Ja, was taten sie? Was hat sie alle vereint? Ganz gleich, ob sie selbst Kinder hatten oder nicht, sie brachten den Plan Gottes mit Israel voran, indem sie sich um die Kinder kümmerten. Gott benutzte sie alle auf mächtige Weise, was ihnen gar nicht so wirklich klar war. Und doch spielten sie eine bedeutende Rolle. Ganz schlicht und einfach, weil sie Kinder liebten und weil die Kleinen und die kleinen Leben bewahrten. Vordergründig war es ein ganz gewöhnlicher Tag, als die Familie den Kasten in das Wasser setzte. Die Eltern glaubten Gott, die Schwester war mutig, die Tochter Pharaos war barmherzig. Der kleine Junge in der Box sollte später ein millionengroßes Volk aus der Gefangenschaft führen. Der Kasten, von dem die Bibel hier spricht, begegnet uns auch in 1. Mose 6. Dort baut Noah einen Kasten, der Arche genannt wird. Dort fanden Menschen und Tiere Zuflucht und wurden vor der Flut bewahrt. Hier nun wurde ein Mensch, nämlich Mose, im Kasten bewahrt und zum Retter eines ganzen Volkes. Mose ist ein Vorschatten auf Jesus Christus. Als unser Heiland geboren wurde, herrschte auch ein tyrannischer König, der befahl, alle männlichen Babys zu töten. Aber auch die Eltern von Jesus fürchteten Gott mehr als Herodes. Sie flohen nach Ägypten und die Geschichte mit dem Retter der Welt schien eigentlich beendet. Doch Gott hatte einen ganz anderen Plan, den niemand vereiteln konnte. Und so wurde der Sohn Gottes zu einem Kasten, zu einem Rettungskasten. Und heute sollen wir gerettet werden. Die Geschichte von Mose und Israel zeigt dein und mein Leben, unser aller Leben. Wir sind auch hoffnungslos versklavt in Ägypten, im Land der Sünde. Wir alle brauchen einen Retter. Wir alle brauchen einen Kasten. Wir brauchen eine Arche. Und genau die ist Jesus für uns geworden. Der Kasten Moses und Noahs bewahrte die Gläubigen vor dem Tod. Und heute sagt Jesus zu uns, euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Amen.